Jan G. aus Herne steckt tief in der Misere. Die Abonnenten seines Podcasts stagnieren und die Kosten für die Klebenstadt-Bohrenbeschaffung schnellen in die Höhe. So sehr, dass er den extra dafür aufgenommenen Kredit nicht mehr bedienen kann. Die Folgen? Ein monatliches Minus von 1.403 Euro bei insgesamt bereits 26.742 Euro Patex-Ausgaben. Wird er den Weg aus der Klebrigkeit wiederfinden? Raus aus den Schulden, jetzt!
Die Wochennotiz.
Bei ihm sind sogar Laubbläser und Laubsauger smart programmiert. Jan Giesmann.
Und er hat in den 90er Jahren in Kölner Fernsehstudios als Schattenwand gearbeitet. Heute ist er hier, Tim Scharf.
Und da habe ich Leute gesehen als Schattenwand, also hinter mir dann.
Ja, Wahnsinn. Glaubt man gar nicht. Lass uns die Sendung mit etwas Traurigem beginnen, mit einem Mini-Nachruf, denn Peter Zwegert ist gestorben.
Im Alter von 74 Jahren, war jetzt noch gar nicht so alt. Ja, nee. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt, aber eine Ikone, muss man sagen. Ich kann gar nicht den Zeitraum so genau einschätzen, irgendwann so wahrscheinlich Anfang 2000er Fernsehens.
Ja, ich hätte auch so gesagt, länger als 2010 lief das nicht. Also er ist ja bekannt geworden mit seiner Sendung Raus aus den Schulden, die wir irgendwann auch schon mal parodiert hatten, darum der ältere Einspieler jetzt am Anfang. Und das war tatsächlich irgendwie so eine Sendung, die ja irgendwie, also sie war halt auch irgendwie so ein bisschen vorführend, aber sie hat zumindest noch das Gute gewollt.
Ja, so ein bisschen wie die Supernanny, war glaube ich gleicher Zeitraum. Das war noch so Service-Fernsehen, zumindest erweckte es den Anschein. Und ich muss ja sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe Raus aus den Schulden im Original nie gesehen. Das ist eine dieser Sendungen, die ich nur kenne, weil sie bei Switch Reloaded parodiert wurde.
Absolut.
Und dementsprechend habe ich aber auch immer gedacht, oh, das muss ja was ganz schön Bekanntes und Erfolgreiches sein, wenn das hier parodiert wird. Und man muss mal sagen, der Darsteller bei Switch Reloaded, Peter Nottmeier, das war seine Paraderolle und davon hatte er jetzt auch nicht so viele.
Nee, das stimmt, absolut. Ich habe gerade mal schnell geguckt, wie man das hier so macht bei dieser Profisendung. Die Sendung lief von 2007 bis 2019. Aber das kann ich mir nicht so ganz.
Nee, also ich glaube,
woran ich mich erinnere, das habe ich dann. Promi-Specials und so.
Genau, das habe ich tatsächlich auch geguckt. Das Promi-Special mit Nadel. Ich glaube, gab sogar zwei. Also da hat das erste Mal raus aus den Schulden bei ihr nicht so gut funktioniert. Und dann musste das Ganze nochmal passieren. Ich erinnere mich auch irgendwie dunkel, da hat sie als Mallorca-Schlagersängerin irgendwie auch gearbeitet und hätte so einen Auftritt gehabt, zu dem sie dann auch nicht erschienen ist. Also da dachte man dann schon so, ja gut, also es geht hier um Raus aus den Schulden und du machst im Prinzip überhaupt nicht mit. Also das dritte Special steht schon quasi vor der Tür.
Das ist dann genau wie bei den guten Folgen von Rach der Restauranttester, wo die BesitzerInnen von den Imbissen oder Restaurants, die da wieder ans Licht gebracht werden sollen, nicht so Bock haben mitzumachen. Wo dann gesagt wird, streichst du deinen Gastraum mal lila, das wird toll aussehen. Und dann sagen die, nee, will ich aber nicht. Und ich will auch nicht, ich bin hier zufrieden mit meiner Holobolo.
Das ist hier unser Kultgericht.
Genau, das ist unser Kultgericht. Wir brauchen hier gar nicht was Frisches vom Markt. Da müssen wir ja morgens doch immer hingehen und was kaufen. Das ist ja total Arbeit. Ja. Nee, jedenfalls, wir haben das gerne geguckt, obwohl wir gerade rausgefunden haben, dass wir es beide gar nicht so aktiv geguckt haben, sondern eher die Parodie davon. Aber in unseren Herzen wird immer eine aufgeklappte Flipchart für Peter Zwegert bereitstehen.
Du hättest ja auch Bedarf an Hilfe von Tine Wittler vor allen Dingen gerade. Ein neues Spezialeinsatz in vier Wänden.
Ja, absolut.
Und, du hast mir was angekündigt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was denn jetzt kommt.
Oh ja.
Denn es geht um eine Überraschung, die dich getroffen hat auch.
Ich hatte positive Überraschung. Also erstmal, die Tapeten sind ab. Und die Tapeten sind so gut abgegangen, dass wir uns im Flur gedacht haben, ach, so hässlich ist die Tapete eigentlich doch gar nicht, die können wir dran lassen. Und beim Arbeitszimmer uns gedacht haben, ach, so eine Raufaser ist doch auch ganz hübsch. Und wir haben im Wohnzimmer und in der Küche die Tapeten abgemacht. Das war halt, wie Raufaser so ist, nicht ganz so easy. Und im Wohnzimmer war so eine Prägetapete. und dann hast du dieses Vlies immer abgezogen und dann war da drunter aber noch das Trägerpapier. Das heißt, du musstest eigentlich alles, was du abgemacht hast an Tapete, zweimal abmachen, was auch echt Zeit gekostet
Klingt
hat.
Klingt nach Spaß.
Und dafür haben wir aber, habe ich aber eines der geilsten Sachen, die man an Tapeten haben kann, entdeckt im Schlafzimmer, nämlich trocken ablösbare Tapeten. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie die dran gemacht werden. Ich glaube, es gibt sie nur so, dass sie hinten eine Trägerfolie haben, die ziehst du aber, dann sind sie selbstklebend und damit klebst du sie an die Wand. Aber wenn du sie dann abmachen willst, dann gehst du oben einmal mit einem Spachtel drunter, dass du eine Lasche hast und dann kannst du die in der ganzen Bahn ohne Rückstände einfach von der Wand ziehen.
Ah, das klingt nach so satisfying Videos
genau
auch, wenn man die
das
angucken
ist das
würde.
Wort, weil, als ich das gemacht habe, ich hatte sofort das Wort, das ist total satisfying im Kopf, wie du das einfach abziehen konntest. Das ist unglaublich. Es gibt nichts Besseres. Also... Ja, das mit der Trägerfolie, okay, nicht so geil, aber ey, also wir haben ein ganzes Zimmer in 10 Minuten abtapeziert. Mit Fußleisten abmachen. So, was dann allerdings doch deutlich anstrengender war als gedacht, war den Teppich abzumachen. Der war natürlich verklebt, wie man das mit Teppich so macht. Und dann haben wir erst versucht mit Wasser und Spachtel und so und kamen relativ schnell zum Ergebnis, das hat hier absolut keinen Zweck. Und dann habe ich einen Stripper angerufen.
Ein Stripper?
Also ein Teppichstripper. So heißt das Gerät.
Ach so.
Da ist vorne.
Den kann man
so,
anrufen. Das Gerät kann man anrufen.
Genau. Da ist vorne so ein kleines Messerchen dran. Oder also so 20 Zentimeter breit oder so. Und das macht so Links-Rechts-Bewegungen und gräbt sich unter den Teppich drunter und schält den dann so ab.
So ein Flug.
Genau, so ein bisschen. Nur andersrum. Also
aber
nach vorne wegdrücken.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Du hast gerade gesagt, du hast den Stripper angerufen. Ist das jetzt ein Mensch,
ja,
der dieses Gerät bedient hat?
Nein,
oder?
Nein, das war ein Witz, weil es dann klingt, als hätte ich einen Stripper angerufen.
Ah,
danke
okay,
fürs Erklären.
Ach so, im Sinne des Witzes hast du einfach diese Formulierung benutzt. Okay, verstehe.
Mhm. Jetzt hast du auch nicht lang genug gesprochen, dass ich vertuschen hätte können, dass ich was getrunken habe. Naja, so. Und damit ging es dann besser, war aber immer noch wirklich eine unglaubliche Arbeit und dann muss immer eine Person dieses Gerät nach vorne drücken, auch mit sehr viel Kraft, damit du dann da drunter kommst. Und wenn du ein bisschen falsch ansetzt, dann bist du so in der Mitte zwischen dem Teppich, wo du die obere Schicht abtrennst, aber unten drunter immer noch das Vlies verklebt ist. Und dann musst du das wieder von Hand wegmachen und das ist alles echt eklig. Also die eine Person drückt dieses Gerät nach vorne und die andere Person hält so den abgeschälten Teppich nach oben und zieht da auch nochmal so ein bisschen mit. Und dann geht es relativ gut, wie gesagt, wenn man alles richtig macht. Aber immer noch eine sehr anstrengende Arbeit, also insbesondere körperlich sehr anstrengend. Und dann bin ich in das Arbeitszimmer gegangen und da lag, also da war der gleiche Teppich wie im Wohnzimmer. Und unter dem auf dem Teppich drauf, Entschuldigung, lag noch ein Schmuckteppich, aber auch raumfüllend. Da von links nach rechts, die ganze Breite des Raumes füllend. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt müssen wir diesen Teppich aus diesem Raum auch noch rauf. Also, und vorne und hinten, das ist wichtig zu sagen, sah man noch ein Stück vom drunter Teppich. Ne?
Mhm.
Und dann hebe ich diesen Schmuckteppich an, um ihn einzurollen und merke, die Familie Giesmann hat Geld gespart. Wir haben nur am Anfang und am Ende des Raumes 20 Zentimeter von dem drunter Teppich verlegt. Und weil man den unter dem Schmuckteppich eh nicht gesehen hat, war da drunter einfach der Estrich. Da war einfach kein Teppich drunter. Und diese Anfangsstücke waren auch nur mit Klebeband fixiert. Da war kein mega krasser Teppichkleber. Das heißt, auch dieser Raum war halt in 3 Minuten
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist fast so, als könnte man die Tapete direkt abziehen.
Ja, und das war halt eine der positiven Überraschungen, die uns gestern nach Ewigkeiten der Teppichabzieherei dann ereilt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe. Also wie so ein kleiner Lottogewinn war das. Und dann habe ich im selben Raum... Ja?
Ja, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, es sei denn, es kommt jetzt noch was, weil ich eben spekuliert habe, du hättest Geld gefunden, du hast gesagt, besser. Naja, und das
ist besser, also es kommt ein bisschen auf die Summe an, aber also so ein Fuffi hätte ich schon eingetauscht dafür. Also, hast du mal 5 Stunden Teppich gestrippt?
Nein.
dann weißt du, was für eine Überraschung, wie positiv sich das Gefühl anfühlt.
Ja, okay.
Mensch. So, zweite positive Überraschung, die dich vielleicht auch nicht so ganz toll überrascht. Ein bisschen beleidigt jetzt auch. Also, es gab im Arbeitszimmer ist die Hauptdose fürs Internet, also die Telefondose. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch eine Telefondose im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Die bringen mir ja aber nichts, weil ich ja nur einen Router habe und dann ja mit den LAN-Kabeln ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer muss. Ne?
Ja.
Und dann mache ich gestern im Wohnzimmer die Telefondose auf, um zu gucken, ob da vielleicht ein Leerrohr verbaut ist, was ja toll wäre. Guck mir dieses Kabel an, wo zwei Adern von in die Telefondose gehen und denke mir, Moment mal, hier liegt ein LAN-Kabel, wo einfach nur zwei Adern für die Telefondose genutzt werden, wo man einfach nur eine LAN-Dose dran klemmen muss und dann hat man eine LAN-Dose. Weil beim Erbauen dieses Hauses wohl gedacht wurde, niemand braucht drei Telefondosen, in Zukunft brauchen die Leute mehr LAN, dann legen wir da jetzt schon mal LAN rein.
Sensationell. Da hat jemand mitgedacht.
Wie geil ist das denn? Und vor allem sogar, also sogar mit genug Adern für Gigabit.
Ich bin jetzt total, es freut mich wirklich sehr für dich, aber ich kann es nicht authentisch darstellen gerade, weil es jetzt jederzeit so wirkt, als müsste ich es total übertreiben, weil ich meine Enttäuschung nicht verbergen konnte.
Naja, aber so die Alternative wäre gewesen, zweimal Schlitze zu ziehen. Gut, auf Schlafzimmer hätte man verzichten können, aber zumindest im Wohnzimmer für das ganze Multimedia-Zeug wäre LAN schon geil. Da hätte ich aus dem Arbeitszimmer durch den Flur, wo wir die Tapete ja auch nicht abgemacht haben, das heißt, die Tapete wäre hätte auch gelitten, durchs Wohnzimmer, durchs ganze Wohnzimmer durch, bis dahin, wo die Dose, da hätte ich Schlitze ziehen müssen und das muss ich jetzt nicht mehr. Es spart einfach, also das, die beiden Entdeckungen gestern haben einfach bestimmt anderthalb Tage Arbeit gespart. Das hat mich sehr gefreut.
Kannst du denn einen Ausblick darauf geben, was uns in der nächsten Woche zum Beispiel eventuell erwartet von deinem
In der nächsten Woche gibt's lustige Geschichten vom Tapezieren.
Wenn du mit der Stimme hochgehst, muss der Satz weitergehen.
Ja, danke. Ich suche gerade den Plan. So, ja, also der Teppich kommt noch komplett raus, da sind wir noch nicht ganz fertig. Dann gibt es eine große Entmüllungsaktion, wo ganz viel Grünschnitt aus dem Garten wegkommt und Teppichreste und Tapetenreste und sowas. Dann werden doch nochmal Schlitze gezogen für Lautsprecher und so Geschichten. Und dann wird tapeziert. Genau, und vielleicht schaffen wir es auch noch zu streichen. Und vielleicht wird der Boden noch geliefert. Also nächste Woche gibt es hier richtig viel zu hören, was Umzug angeht.
Unter dem Titel Teppich und Tapete.
Man muss eben schauen, woher holt sie dir die Mittel und die Emotionen, die ganze Palette, um eine Figur zu bauen, möglichst komplex zu gestalten.
Wo holen sie die her?
Lieber Hinnack. Das ist mir jetzt echt zu anstrengend, jetzt irgendwie so in zwei Minuten über Schauspielerei zu referieren. Das kann ich jetzt nicht. Das, glaube ich, ist auch nicht interessant. Interessant ist, was dann am Ende rauskommt. Wie ich
das
mache, ist ja jetzt... Hä?
Wochennotizblock.
Manchmal mosern wir hier ja so ein bisschen, ne, darüber, dass jetzt nicht so viel Feedback kommt. Wir sind aber auch selbst schuld, dass wir dann manchmal einfach auch vergessen, dass Feedback gekommen ist und
absolut
gar nicht erst erwähnen. Vor zwei Wochen zum Beispiel hatte ich ja davon berichtet, dass ich im Urlaub bei Bremen 4 mit der besten Playlist im Bremen 4-Land, Bremen 4, einen Themenvormittag.
Wo läuft das?
Bei Bremen 4.
Ah.
Einen Themenvormittag über Straßenbahnen ertragen musste, der wirklich nicht besonders interessant war. Und daraufhin haben wir bei Instagram einen Kommentar bekommen von 42 Fragen. Es gab zuletzt sogar eine Tram-EM. Und da muss ich mal sagen, das ist die Art und Weise, wie man das Thema auf interessant bringen kann. Oha. Europameisterschaft und Straßenbahn, das passt jetzt für mich erstmal so nicht zusammen. Das klingt spannend, da höre ich zu. Das war aber nicht der Fall bei diesem Themenvormittag da bei Bremen 4. Und ich möchte mal empfehlen, die Tram-EM haben unser alter Freund Miguel Robitzky und seine angetraute Podcast-Partnerin Caro Worps in Too Many Taps. Also,
Grüße.
Sie haben das live kommentiert und davon einen Best-of-Zusammenschnitt in ihrem Feed veröffentlicht. Ich verlinke den mal in den Shownotes.
So, großartig.
Das war die eine Sache. Dann hatte ich ja letzte Woche von meinem Fliegenproblem hier erzählt. Und da hat sich Ben auf Mastodon gemeldet Bei ihm hat sich im Falle von Fruchtfliegenüberschuss ein kleines Glas mit Essig, etwas Wasser und einem Tropfen Spülmittel bewährt. Essig, Wasser,
muss man ja mischen, ne?
70-30. Ja, genau, muss man mischen. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich schon mal so einen Tipp aus der Community bekomme, dann versuche ich den anzuwenden. Hab mir Essig gekauft, weil den Rest hatte ich zu Hause. Also Wasser und Spülmittel hatte ich noch zu Hause, Essig aber nicht. Hab das probiert. Stellt sich raus, diese Fliegen, die ich hier hatte, hat das einen Scheißdreck interessiert. Ich habe das Gemisch aufgestellt, keine einzige ist da dran gegangen. Und dann habe ich am nächsten Tag nochmal gegoogelt und bei der AOK einen ähnlichen Tipp gefunden, die noch Apfelsaft mit in das Gemisch gebracht hatten. Nächster Versuch mit Apfelsaft, stellt sich raus, auch das hat diese Fliegen einen Scheiß interessiert. Ich glaube mittlerweile, das sind keine üblichen Fruchtfliegen gewesen, weil die sind ja auch aus Zwiebeln rausgekommen. Und wie ich auch herausgefunden habe, mögen Fruchtfliegen eigentlich gar keine Zwiebeln.
Also, hast du denn mal rausgeguckt, was für Ungeziefer Zwiebeln mag? Ich sag ja von Anfang an, das sind Fledermäuse.
Ja, da kommen wir jetzt zum nächsten Problem, weil ich habe sehr viel über die Zwiebelfliege gelesen. Das ist aber so ein Schädling, der eigentlich mehr so im Garten bei den Pflanzen auftritt und nicht, wenn das Zeug irgendwo vergammelt ist. Also meine Problemlösung war am Ende dann deine, die du in der letzten Woche genannt hast, der Staubsauger.
Ja, mit dem Staubsauger kann man ganz viele Probleme lösen im Leben.
Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp und ich bin mir sicher, bei normalen, handelsüblichen Fruchtfliegen funktioniert das wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Ich habe was mitgebracht in unserer Lieblingsrubrik der Wochennotiz
Lokalzeit. Ich bin völlig blank und sehr gespannt, was jetzt kommt.
Und zwar habe ich heute Morgen Radio gehört beim Duschen. Das mache ich ab und zu, also eigentlich immer, wenn ich dusche. Und dann höre ich immer Radio 1 vom RBB. Das ist sowieso ein toller Sender, besonders wenn man ihn auf dem HomePod von Apple hören will, wenn man sagt, hey, Sprachassistentin von Apple, spiele Radio 1, dann läuft immer 1 live. Und es ist zum Kotzen. Und darum habe ich inzwischen einen Button, einen physischen Button im Badezimmer, wo ich drauf drücke und dann wird dieser Sender gestartet, weil es über die Spracheingabe nicht funktioniert. Jedenfalls in diesem Sender, auf diesem Programm lief heute Morgen ein Interview mit dem Pressesprecher der Autobahn GmbH. Ich weiß gerade nicht mehr welcher Division, aber die halt, die zuständig ist für Berlin und Brandenburg. Und der hat erklärt, wie die Sanierung der Autobahn A100 stattfinden wird, die jetzt bald ansteht. Dafür wird die Autobahn gesperrt, beziehungsweise werden immer einzelne Fahrstreifen gesperrt. Und er hat versucht zu erklären, wie denn diese Sperrung vonstatten geht. Und ich möchte, dass du dir das jetzt mal anhörst und mir dann sagst, ob du verstanden hast, wie das funktioniert. Hier ist es.
In der ersten Bauphase nehmen wir von den jeweils 3 Fahrspuren in die jeweilige Fahrtrichtung immer eine weg. Das heißt, der Verkehr läuft dann anstatt 3+3 in einem 2+2 System, so dass wir die Mittelfahrbahn für uns haben und die Mittelfahrbahn dann herstellen können, so dass wir dann in den folgenden Bauphasen immer die jeweilig andere Richtungsfahrbahn, also einmal nach Berlin, einmal nach Brandenburg, dann eben vollständig bauen können. So, genau.
Okay.
Also der Verkehr wird dann, das kennen Sie auch alle von den Autobahnfahrten, der Verkehr wird dann immer komplett auf die verbleibende Fahrbahn gelenkt, wo wir dann eben aus 3 Richtungsfahrbahnen ein sogenanntes 2.
Aber da an der 115 gibt es, glaube ich, in jede Richtung nur 2 Spuren und einen Standstreifen.
Genau, wir nehmen den Standstreifen mit. Das ist wichtig. Ohne den Standstreifen ginge es nicht, so dass wir dann eben ein 2+2, also 2+2 System am Anfang haben und dann eben jeweils 2+1 System, aber immer komplett auf der einen Richtungsfahrbahn, so dass wir die andere Fahrbahn machen können. Und am Anfang werden wir dann die Richtungsfahrbahn Brandenburg machen, so dass dann nur noch eine Fahrspur Richtung Berlin übrig bleibt. Und dann dreht sich das Ganze um, bis wir dann eben am Ende fertig sind.
Das ist doch ganz einfach.
Ich sitze hier wieder weinend. Ich finde das so witzig.
Also am Anfang habe ich jetzt verstanden, bauen die auf beiden Fahrstreifen auf der Mittelspur, deshalb sind die anderen beiden Fahrstreifen frei. Habe ich auch noch nie gehört, dass man irgendwie in der Mitte baut und nicht, naja. So, und dann jeweils nur in eine Richtung und da geht es dann immer nur, ein Fahrstreifen geht halt in die eine Richtung und zwei in die andere. So.
Aber was mit dem Standstreifen?
Und der Standstreifen, ja, weil halt der... weil die ja nur zweispurig ist. Die Bahn. Der Moderator hat aber auch alles durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich aber auch, warum du wolltest, dass ich hier Edmund Stoiber herunterlade. Denn der hat ja mal ähnlich unkompliziert was ausgedrückt.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Freie Themennacht.
Ich dachte, wir spielen da kurz den Anfang von und nicht das ganze Ding. Aber gut, ist immer wieder schön, das zu hören.
Ja, ich wusste jetzt auch nicht so ganz genau, wo ich da schneiden soll, ehrlich gesagt. Es hat so viele Highlights, ähnlich wie hier bei deinem
das
Berliner
stimmt,
da.
Ja.
So, ich habe ein Wochennotiz True Crime History Mystery Sport Spezial aus dem Ende der 90er Jahre, glaube ich, mitgebracht. Also diese Rubrik habe ich gerade erfunden. Es klang jetzt so,
als hätten
wir die öfter. Und zwar ist bei meinem Verein, dem VfB Stuttgart, 1999 Folgendes passiert. Da gab es eine Plakatkampagne mit, ich weiß nicht, ob mehreren Spielern oder nur einem Spieler für ein Getränk. Und dann hing in der Kabine eines dieser Plakate mit dem schwarzen Spieler Pablo Thiam. Und auf diesem Plakat in der Kabine tauchte plötzlich der rassistische Begriff N-Wort Saft auf.
Mhm.
Und jetzt fragte sich der Verein natürlich, wer war das? Hast du eine Idee, wie man da jetzt als Verein vorgehen kann, um rauszufinden, wer das war?
Man fragt mal.
Richtig, das hat man gemacht.
In erster Konsequenz.
Genau, man hat gesagt, der Übeltäter hätte jetzt irgendwie 24 Stunden Zeit oder so, genau, sich zu stellen.
Mhm.
Wie sich herausstellte, hat der Übeltäter das nicht gemacht.
Komisch.
Aber man wollte ja immer noch rausfinden, wer war das jetzt und dementsprechend Konsequenzen ziehen. Hast du eine weitere Idee, was man jetzt machen könnte?
Ich muss gerade an Stromberg denken, wo auch ich weiß gar nicht mehr, wo es ging irgendwie um Tanja, glaube ich, und irgendwas wurde auch an die Klowand gekritzelt. Max Snyder wüsste das jetzt, er wird uns das bestimmt schreiben auf Mastodon. Und dann haben sie alle in der Abteilung gebeten, das mal aufzuschreiben, um anhand der Handschrift dann herauszufinden, wer es war.
Ungefähr so war es auch beim VfB Stuttgart.
Oh.
Nur, wie dass die unangenehm. Tatsächlich einen Graphologen, also einen Experten noch hinzugezogen haben, der das also dann analysiert hat. Und dann hat man tatsächlich herausgefunden, wer das gewesen sein muss, irgendwo in dem Artikel standen die Buchstaben, genau. Also alle Spieler mussten dann das betreffende Wort vor allen Dingen nochmal aufschreiben.
Ja, ja, ich sag ja, sehr unangenehm für alle Unbeteiligten.
Ja. So, und bei Thorsten Legert, den wir heute kennen aus diversen Trash-TV-Formaten,
ja,
Bei ihm stimmten dann drei Buchstaben überein. Ja. Und somit wurde er überführt. Und ich glaube, das war auch so mehr oder weniger das Ende der fußballerischen Karriere von Thorsten Legert.
Ja, gut.
Naja, aber ich fand diese, also ich fand das so absurd irgendwie alles, dass man da so einen Graphologen extra noch einschaltet.
Ja, absolut.
Und
ja.
So weiter und so fort. Und wenn man heutzutage nach dieser Geschichte googelt, ja, auch hier in dem Spiegelartikel wird das Wort einfach ausgeschrieben. Man merkt so, das waren noch andere Zeiten damals.
Naja. Aber auch Thorsten Legert, also ich kenne ihn ja null aus seiner Fußballkarriere. Ich kenne ihn halt nur als den lustigen Bekloppten aus den Joko und Klaas Einspielern. Hier, Duell um die Welt war er ja mal dabei und so. Und hab mich dann auch stark gewundert, wie der so drauf ist, als er bei Stern TV, also oh, ich glaube, ja, dem schlechten Stern TV, saß und es darum ging, dass in Berliner Bädern, heute ist unsere Berlin-Folge, in Berliner Bädern auch Frauen oberkörperfrei baden dürfen, wo er sich auch zu Äußerungen hinreißen lassen hat, die, naja, jetzt nicht so zumindest meinem Zeitgeist entsprechen. Der Artikel ist da auch sehr lesenswert, den verlinken wir auch in den Shownotes.
Okay, ich habe gerade gesehen, dass du hier noch einen Artikel verlinkt hast, von dem ich noch gar nicht gemerkt habe, dass er hier drin steht.
Genau, das
so,
ist der entsprechende.
Das ist der Artikel, ach so. Genau. Okay, das ist gerade passiert. Okay, dann kann ich ja jetzt zu meinem Versäumnis von letzter Woche kommen. Denn ich hatte ja vor 2 Wochen hier die wahnsinnig tolle Quizrubrik Wir erraten alle zusammen Jans zweiten Vornamen eingeführt.
Da muss ich noch kurz was anfügen. Da haben wir schon eine erste Einsendung bekommen mit dem richtigen Namen.
Oh ja,
von unserem Freund, dem Busfahrer Daniel Bialas. Der macht immer so tolle Musikkonzeptalben mit KI. Da möchte ich aber nochmal ergänzen, die Teilnahmebedingungen ja, zu diesem Gewinnspiel sind: Menschen, die mit mir verwandt sind oder eng befreundet, dürfen bei diesem Gewinnspiel leider nicht mitmachen, wegen Befangenheit. Also es ist noch alles offen und hier ist der zweite Tipp.
Also man kann auch sagen, wenn ihr den Vornamen wisst, bevor ich dieses Spiel aufgerufen habe oder wusstet, bevor ich dieses Spiel aufgerufen habe, dann könnt ihr auf die Teilnahme verzichten. So, mein nächster Tipp wäre jetzt, dein zweiter Vorname spielt eine, sagen wir mal, öfters eine relativ prominente Rolle im Kinderfernsehen. Ich bin gespannt, ob du überhaupt
weißt,
wo. Das war
mir neu.
Ja, das ist selbst dir neu, das habe ich geahnt.
Ach doch, ja, jetzt habe ich's. Ja, ja, okay.
So, apropos Fernsehen, Mario Adorf hat den
Ich heiße nämlich die Maus mit zweiten Namen.
Mario Adorf hat den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk bekommen und uns sind brisante Tondokumente zugespielt worden, wie er in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass das passiert.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich.
Bei Tims und Jans. Neues aus dem Podcast-Imbiss.
Hast du Mario Adorf gerade gelipsingt?
Ja.
Kommt nicht rüber übers Netz, leider, muss ich dir sagen.
Das kann man, sehr das versetzt. Ist aber, das ist doch normal, dass man das auswendig kann, oder nicht? Willkommen zurück in eurem Lieblings-Podcast-Imbiss bei Tims und bei Jans. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, wie wir uns gegenseitig zerfleischen und als Konkurrenzunternehmen ausbeuten. Jetzt aber mal wieder einen Schritt zurück. Noch sind wir ja zusammen hinter der gleichen Würstchentheke. Und da habe ich mich gefragt, jeder gute Imbiss braucht doch so Stammpublikum, so Originale.
Oh ja.
Die immer mit so einer Lederjacke und einem Kreuzverträtsel am Stehtisch stehen und sagen, machst du mir nochmal ein Bier und einen kurzen.
Da stellt sich für mich allerdings jetzt erstmal die Frage, das sind natürlich ja so regionale, lokale Größen und da müssen wir uns natürlich auch entscheiden, wo sind wir denn eigentlich mit unserem Imbiss? Also irgendwo zwischen dem Ruhrgebiet und Köln muss es ja sein.
Ja, weil du wohnst ja in Köln.
Ja, genau. Und du im Ruhrgebiet.
Genau.
Ja, aber gibt es da überhaupt was zwischen? Nicht wirklich, ne? So.
Nee, also ich wäre ja alleine schon deshalb im Ruhrgebiet, weil dann könnte ein bekannter Herner Kriminalkommissar, nennen wir ihn Swarovski mit Nachnamen.
Ach, den meinst du?
Ja. Aus einer bekannten Herner Hörspielserie, zum Beispiel bei uns auch immer am Tresen stehen. Das fände ich sehr gut.
Ich dachte, du meinst Thorsten oder Harold. Naja.
Toto!
Finde ich gut.
Aber.
Ja.
Ja, nee, erzähl erstmal.
Naja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob Viktor Swarovski eigentlich einen Dialekt hat.
Müssen wir Nick mal fragen.
Das stimmt.
Naja, aber also erstmal, vielleicht müssen wir die auch von Grund auf, also wenn man sich ja eine Schauspielrolle baut,
ja,
dann hinterfragt man sich ja erstmal, was ist die Backstory des Charakters? Wo kommt der her? Wo will der hin? Also hin zu uns in den Imbiss ist klar, aber wo kommt der zum Beispiel gerade her? Was ist seine Lebensgeschichte? Warum trägt er die speckige Lederjacke?
Das ist natürlich, also ich finde, da hast du mit Viktor Swarovski jetzt allerdings, der hat ja schon relativ viel Backstory. Das eignet sich jetzt eigentlich nicht so gut für jetzt hier gerade.
Okay, wir machen, wir wischen unser Flipchart nochmal aus, was uns Peter Zwegert hier stehen gelassen hat, und fangen nochmal ganz neu an. Also vielleicht überlegen wir, also, oder sind die bekannt, wenn wir mal so an Spiegel-TV, nee, was ist das? Doch, Spiegel-TV-Doku aus Supermarkt auf St. Pauli, hier Penny auf St. Pauli denken. Da haben die meisten Charaktere ja so einen Key-Spleen, nenne ich es mal. Weißt du, dass du so irgendwie, ja, das ist hier der Zug-Fahannes. Der fährt nämlich jeden Tag mit dem Zug von Hamburg nach Leipzig und wieder zurück.
Ich dachte, er wäre Zugführer.
Oh, das auch, genau. Aber irgendwas so, also ich meine, das ist ja, also irgendwas Spleeniges, wo klar ist, ne, das zeichnet die Person aus.
Ja, vielleicht ist denn unser Stammgast, hat noch irgendwas mit Kohle zu tun, was noch so übrig ist im Ruhrgebiet. Also,
Ach, mit solcher Kohle?
Ja, nämlich mit Geld.
Nee, das hätte ja auch sein können, dass der immer reinkommt und uns so aus so einer großen Tasche, wo so ganz viele 500er drin sind, sein Geld in die Hand drückt und wir uns seit Jahren fragen, welchem zwielichtigen Gewerbe geht er nach?
Und dabei hat er einfach nur im Lotto gewonnen irgendwann mal und das nicht so wahnsinnig raushängen lassen.
Ja.
Und ist seitdem in dieser Tasche, also das ist alles noch aus dem Lottogewinn, das Geld, mit dem er die ganze Zeit durch
super.
Die Gegend läuft.
Der hat nämlich 92, hat der nämlich den Euro-Jackpot geknackt. Es darf auch nicht Lotto sein, es muss irgendwas,
ja,
wo sowas,
ja, genau.
Ne? Wo die Aufmerksamkeit nicht so 100% drauf liegt. 92 hat er den Euro-Jackpot geknackt und er hat so ein Grundmissvertrauen ins deutsche Bankensystem.
Ja, sehr gut.
Darum hat er das immer in der Eastpak-Bauchtasche seitdem, und man sieht dieser Bauchtasche auch an, dass er sich seitdem mit sich rumschleppt und nachts unterm Kopfkissen liegen hat.
Es ist aber auch, also damit der so lange, seit 1992 wirklich davon leben kann, muss das ja ein wahnsinnig hoher Gewinn gewesen sein. Den kann er jetzt nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Das heißt, er hat diverse Vorräte von dem Geld noch zu Hause und füllt dann immer nach in der Tasche, in der Bauchtasche.
12 Millionen waren das damals.
Wie ist das denn, habe ich mich eben schon gefragt, bevor das mit dem Geld aufkam, mit der Ehe, die er vielleicht mal hatte oder noch hat, ist die geschieden oder ist er genervt von seiner Frau?
Von seiner Regierung, meinst du?
Ja.
Ja, nee, also ich würde sagen, der kommt halt nachmittags zu uns. Also der hatte eine Ehe bis zu dem Gewinn. Und dann hat er aber so einen leichten Höhenflug gehabt und dann war da auch viel, ne, mit jüngeren Frauen und so, und hat er viel mit dem Geld rumgespielt. Das heißt, seine Frau ist dann irgendwann, hat sich von ihm getrennt. Und das war auch so der Punkt, bei dem sein Leben dann so trotz des vielen Geldes leicht ins Negative gekippt ist und es war auch niemand mehr da, der mittags Essen gemacht hat. Darum, seitdem kommt er halt in Imbisse und irgendwann war er halt bei uns auf der Matte. Weil sein Stammimbiss, wo er bis dahin immer war, hatte Ruhetag.
Deshalb hat er 1994 dann auch in so einer Art Midlife-Crisis die Lederjacke gekauft, die selbstverständlich auch seitdem quasi tagtäglich an seinem Körper klebt.
Absolut, genau. Ja, das finde ich auch sehr gut. Und mindestens die letzten drei Beschichtungen der Lederjacke sind unser Frittenfett.
lecker.
Weil du weißt auch so, wenn wir so morgens um 11 kommen um so die Fritteusen vorzuwärmen und ein bisschen das, was wir doch dann mal frisch machen, irgendwie für die Metaxa-Soße, ne, dass das schon mal, wenn wir das schnibbeln, dann steht er schon immer vor der Tür. Und ganz oft sagen wir, komm, komm schon mal rein, setz dich schon mal, willst du einen Kaffee haben?
Ja, und direkt einen Schnaps dazu.
Genau, genau. Aber wir brauchen noch einen Namen.
Auf jeden Fall brauchen wir einen Namen. Was ich aber noch gerade gedacht habe, ist, er braucht auch ein Stammgericht, das nicht auf der Karte steht. Also es ist ein Gericht, was nur er bestellen darf auch überhaupt. Und nur für ihn machen wir diese irre Kombination aus Pommes mit Senf und Pfeffer.
Und Sauce Hollandaise.
Ja.
Dann kommt noch mal eine Kelle Sauce Hollandaise oben drüber. Aber da muss auch noch irgendwas mit Fleisch dabei sein.
Stimmt.
Vielleicht ein Schnitzel, wo aber oben drüber und unten drunter noch zwei Bratwürste geschnitten drunter sind.
Ja, sehr gut. Okay, so, wie heißt dieser Mensch jetzt?
Also irgendwas mit Geld.
Moneten?
Da war ich auch und dann finde ich aber, muss eine Alliteration sein und es darf nicht nach Money Mark klingen.
Ja.
Moneten-Micha kommt heute wieder.
Moneten-Micha, ja.
Ja, finde gut.
Aber es weiß, das mit dem mit diesem Lotteriegewinn, ne, das haben wir jetzt so erfunden, aber das weiß halt niemand. Alle fragen sich natürlich,
wir wissen das auch nicht. Genau.
Inklusive uns.
Ja.
Woher hat der die Kohle? Weil er arbeitet ja auch nicht und so.
Nee. Und es hat aber immer dieses Eastpack voller Geld dabei. Und teilweise, das sind auch immer, es sind die also 500er gibt es ja auch schon gar nicht mehr. Darum müssen wir bald auch mal wahnsinnig viel Wechselgeld dabei haben, weil er auch oft mit dem 500er bezahlt. Oder, auch geil, der legt uns Anfang des Monats mal einen 500er hin und dann lebt er quasi bei uns auf Prepaid.
Ich finde, er sollte noch so einen mysteriösen Termin haben, dass er eigentlich jeden Tag immer die gleiche Zeit bei uns im Imbiss verbringt, aber donnerstags ist er merkwürdigerweise immer um 15 Uhr schon weg.
Ja, ich muss jetzt zu meinem Termin. Und da geht er nämlich mehr zur medizinischen Fußpflege.
Sehr gut.
So.
Die Wochennotiz-Playlist.
Du hast vor dieser Folge gesagt, es würde dich wundern, wenn die bei 30 Minuten stehen bleibt. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Und warum ist das nicht der Fall, Jan? Weil wir einfach nicht genug bekommen. Deshalb setze ich jetzt Depeche Mode mit I Just Can't Get Enough auf die Playlist. Und
sehr
auch,
schön.
Um gegen die Vodafone-Werbung zu protestieren.
Absolut. Welche Vodafone? Egal.
Naja, die benutzen den Song.
Ah.
Aber in einer Coverversion.
Ich musste letzte Woche eine Hausarbeit abgeben zum Thema Tonbandmusik und ich möchte mich nochmal entschuldigen, weil ich war am Anfang der letzten Sendung, jetzt bin ich schon wieder, ist auch egal. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war unglaublich durch den Wind. Keinen geraden Satz zu Ende gebracht und hin und her und ich habe die Sendung nochmal gehört und dachte mir, meine Güte, was ist denn mit diesem Typen los? Und wenn ich die Sendung auf 0,9-facher Geschwindigkeit anhöre, spricht der auch einigermaßen so, dass man ihm zuhören kann. Huiuiui. Also, und ich habe auch Zuschriften bekommen, nennen wir es mal so, die gefragt haben, ist alles gut bei dir? danke Alex übrigens. Und darum möchte ich ein Werk der Tonbandmusik heute auf die Playlist tun. Es wird Kultur, nämlich von John Oswald mit seinem Titel Massive. Und John Oswald hat was gemacht, er nannte es Plunderphonics. Und der hat ungefähr das gemacht, was wir mit unseren Einspielern gemacht haben. Der hat sich Sachen genommen, die er irgendwie gut fand und hat die dann wild gemischt und aufs Urheberrecht geschissen.
Sag das nicht so deutlich, nicht, dass das noch jemand merkt. Oh Mann,
das sind Zitate, die wir hier tätigen. Das sind alles Zitate. Und da möchte ich diesen Titel Massive heute auf die Playlist packen, damit ihr seht, wenn ihr euch das anhört, warum ich so durch den Wind war letzte Woche.
Du hast mir das ja geschrieben, dass du dir das angehört hast und das so festgestellt hast. Danach habe ich mir die Sendung nochmal angehört und dachte, was meint er denn? Wenn aber jetzt Alex irgendwie auch bei dir nachgefragt hat, stellt sich ja schon wieder die Frage, hab ich das überhaupt? Was nehme ich eigentlich wahr hier?
Wir haben ja letzte Woche schon gelernt, dass deine sozialen Kompetenzen ergänzend ausbaufähig sind.
So, ich arbeite bis nächste Woche dran. Tschüss.
Tschüss.
Die Wochennotiz.
Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de.
Fire and Rain sieht so aus.
Oh Gott.
Oh, okay.
Markus, ist das angenehm?
Unangenehm ist auf keinen Fall. Ach so, okay. Der ist schon angenehm.
Es ist wirklich wie wenn man Feuer macht, ja? Und dann Rain ist, wir tippeln hier so ganz entspannt rüber. Paula, möchtest du mal mit nach oben kommen und es ausprobieren, wie ein Griff geht am Markus, am lebenden Objekt?
Wie es Paula bei ihrem ersten Mal Intimmassage am fremden Penis ergeht? Die Auflösung gibt's nächste Woche.